damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur 13. Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Castellan. Hallo Nick.
Hallo Lars und hallo alle da draußen.
Ja, sehr schön, dass wir uns wieder hier versammelt haben zur nächsten Folge. Schlag auf Schlag geht es und wir versorgen euch schön mit Folgen. Ja, für die heutige Folge haben wir uns wieder einen Trainer eingeladen. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, seit wir Rüdiger Knaack bei uns hatten. Und unser heutiger Gast ist mit seiner Schwester Jasmin durch jede Klasse bis in die S-Klasse vorgetanzt und hat auf dem Weg sehr viele deutsche Finals und Meistertitel auch mitgenommen. Nicht zu vergessen natürlich ihr Finalplatz bei der deutschen Meisterschaft Hauptgruppe S-Kombination 2003 in Krefeld. Und der dritte Platz bei der deutschen S-Standardmeisterschaft 2008 in Stuttgart. Diese ganz tollen Ergebnisse über die ganz lange Karriere haben sie für den TNW eingefahren und deswegen ist er auch der perfekte Kandidat für den Landestrainer Standard im TNW gewesen. Bitte begrüßt mit uns zusammen aus der Domstadt Oliver Reda. Hallo.
Ja, hallo zusammen. Hallo Lars, hallo Nick und hallo an alle da draußen.
Ja, sehr schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr, dass du das auch mit uns machst als Landestrainer. Du hast mit Sicherheit viele andere Verpflichtungen auch und deswegen freuen wir uns wirklich, dass du das mit uns zusammen hier machst. Wir werden eine schöne Zeit miteinander haben.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein.
Gerne.
Ja, was sagst du zu den Ergebnissen, die ich gerade vorgelesen habe?
Ja, ich hatte schon fast gedacht, dass das Ergebnis auch nochmal genannt wird.
Das Kombinationsergebnis vor allen Dingen, ja. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Ja. Das ist mir auch noch sehr prominent im Gedächtnis, weil natürlich Krefeld ja auch der Ausrichter waren oder wir als Verein Krefeld der Ausrichter dieser Veranstaltung waren.
Ja, stimmt.
Und deswegen kann ich mich auch an das Turnier noch erinnern, auch an Lateinsektionen.
Ja, und ja. War schön.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja jetzt schon, sagen wir mal, ein paar Jährchen her, aber natürlich ist das ja trotzdem ein tolles Ergebnis, ne, dass ihr da in dem Finale drin wart.
Ja, nee, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Turnier und haben wir auch sehr genossen, da im Finale zu stehen. Gut, unsere Paradedisziplin, Anführungszeichen, waren natürlich schon die Standarddisziplinen und in Latein, obwohl wir erstaunlicherweise mit Latein angefangen hatten und da auch als, damals hieß das noch Kinder?
Schüler,
genau.
Habe ich auch gesehen.
Damals waren wir auch in Latein wirklich ganz, ganz gut und das war auch die erste Disziplin, in der wir dann aktiv wurden, turniermäßig. Denn gleich dann auch im Laufe der Zeit immer mehr Standard unsere Hauptdisziplin wurde. Aber trotzdem war es ein sehr, sehr schönes Erlebnis, auch bei der 10-Tänze-Meisterschaft in der Hauptgruppe im Finale zu stehen.
Ja. Ich hatte Probleme, die Ergebnisse zu finden, weil Dancebot Info, wo ich normalerweise immer nachgucke, leider irgendwie gedacht hat, boah, nee, UK war gestern, da machen wir mal keine Ergebnisse. Das heißt, die ganze Seite war down. Ich konnte leider keine Ergebnisse finden. Aber das heißt, ich bin einfach auf tanzsport.de gegangen und habe die Ergebnisarchive da durchforstet. Weiß ich nicht, von 15 Jahren alle deutschen Meisterschaften, wo ich gedacht habe, ja, da könnten sie ja irgendwo, ne, Junioren, Schüler irgendwo drin gewesen sein, habe ich durchforstet und dann die ganzen Ergebnisse einmal rausgesucht. Dabei bin ich natürlich auch über euren deutschen Jugendmeistertitel gestolpert. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und da, wenn man so die Ergebnislisten durchguckt, sind da schon viele Leute bei, die man jetzt immer noch auch sehr prominent im Tanzsport sieht. Das denkt man vielleicht gar nicht mehr, aber es ist schon wirklich toll, was da für Leute auch immer noch bleiben. Natürlich du als unser Gast heute der wichtigste dieser Person. Aber es ist wirklich schön zu sehen, dass so viele Leute immer dabei bleiben, noch als Trainer, Erwertungsrichter, Funktionäre, was auch immer.
Ja, das ist auf jeden Fall in der Tat so. Manche kenne ich ja jetzt auch schon mittlerweile seit, man mag es kaum glauben, mehr als 30 Jahren, die dann angefangen mit irgendwelchen Breitensportturnieren mit uns auf der Fläche standen. Das ist schon eine lange Zeit, die man sich da kennt und es ist auch toll zu sehen, dass da so viele dem Tanzsport verbunden bleiben.
Ja. Wie bist du denn überhaupt zum Tanzsport gekommen?
Also das fing so an, dass unsere Eltern ebenfalls getanzt haben früher. Die waren dann vor allen Dingen bei den Senioren 1 aktiv, waren dort auch mal deutscher Vizemeister in der Senioren 1A-Klasse, haben natürlich auch viel trainieren müssen, haben aber uns eigentlich gar nicht so proaktiv da mitgenommen zum Training und auch zu Turnieren, sondern hatten eigentlich immer versucht, dass sie einen Babysitter fanden, der sich dann um uns gekümmert hatte, weil sie uns gar nicht so da reindrängen wollten. Trotzdem haben wir ja schon mal dann auch beim Training was mitbekommen und auch bei Turnieren und irgendwann fing das dann an, dass wir auch mal ein bisschen was ausprobieren wollten. Dann gab es damals in dem Verein, wo die beiden getanzt hatten, auch eine Kindergruppe. Ja, und so fing das dann langsam an mit den ersten Schritten. Da ging es dann los mit Breitensportwettbewerben. Es gab dann auch noch Kindertanzen in der Hinsicht, dass man dann so Disney-Filme vertanzt hat. Ich hoffe, dass es davon
auch?
Ich hoffe, dass es davon keine Videos gibt.
Ich hoffe schon.
Ja, werden wir uns auf die Suche geben.
Ja, auf jeden Fall.
Also fing das relativ spielerisch an. Da haben wir dann einmal die Woche trainiert am Anfang. Und irgendwie machte uns das Spaß und wir waren auch nicht ganz untalentiert. Ja, und weil wir dann Spaß daran hatten, auch bei den Turnieren zu tanzen, bei diesen Breitensportturnieren, dachten wir dann, ja, jetzt könnten wir auch mal vielleicht ein bisschen mehr noch machen, Einzelturniere. Da gab es dann auch die Schüler-E-Klasse, wo wir dann angefangen hatten mit den ersten Turnieren. Ja, und da waren wir dann natürlich auch nicht immer direkt vorne, sondern waren auch irgendwann ja, so im Mittelfeld mal dabei. Ich erinnere mich an irgendeine Meisterschaft in Moers war das, glaube ich, das ist jetzt schon sehr, 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 sehr lange her. Da waren wir, glaube ich, in der Schüler-E-Klasse. Waren wir denn da? Neunter, Zehnter, sowas in der Richtung. Naja, da wurde auf jeden Fall dann der Ehrgeiz geweckt, noch mehr machen zu wollen. Und so kam es dann, dass da noch ein Trainingstag dazu kam, noch einer. Und ja, so wurde es dann immer mehr.
Und habt ihr dann bei euren Eltern trainiert?
Nee, das haben wir grundsätzlich nicht. Das wollten die beiden noch nicht, weil sie immer bevorzugten, dass jemand anderes sich dann um uns kümmert. Weil sie glaubten, auch aus nachvollziehbaren Gründen, dass es besser ist, wenn man da nicht die Eltern als direkte Ansprechpartner hat und als Kritikgeber, sondern wenn das externe Personen machen.
Ja, so verschieden können die Eltern sein.
Hör ich ja was raus, dass bei dir anders war, Lars.
Tiefe Narben.
Ja. Nee, es ist sicherlich total Vor- und Nachteil. Es gibt ja auch viele erfolgreiche Tänzer, die Eltern haben, bei denen sie trainieren oder trainiert haben. Also von daher gibt es für alles Vor- und Nachteile. Unsere Eltern hatten den Weg gewählt und also es funktioniert bei den einen so, bei den anderen so, bei den anderen vielleicht so nicht, bei anderen wiederum so auch nicht. Also es sind bei beiden Wegen, glaube ich, Mittel, wie das funktioniert oder Wege, wie es funktioniert und bei beiden Wegen auch vielleicht Nachteile.
Ja, man kann ja aber bei euch sagen, dass es auf jeden Fall so ja geklappt hat im Endeffekt. Ja. Ne? War ja nicht unerfolgreich.
Ja, nee,
und du mit deiner Schwester Jasmin, ihr habt dann von Anfang an auch zusammen getanzt.
Ja, genau. Also die gesamte Zeit haben wir zusammen getanzt, angefangen da war ich 7, 8 Jahre und Jasmin war 5. So haben wir dann angefangen und so haben wir dann auch irgendwann wieder aufgehört.
So,
Jahrzehnte später.
Also ein Tanzpartnerschaft über die ganzen Jahre.
Ja.
Ja, das können auch nicht viele Leute auf jeden Fall von sich behaupten.
Ja.
Die dann auch am Ende erfolgreich waren. Das ist ja auch dann immer noch ein wichtiger Punkt.
Ja, ich glaube, das unterschätzen die meisten, wie viel Zeit es ja dann kostet, den Partner zu wechseln, wieder neue Choreos anzufertigen. Und ich glaube, klar, es gibt auch einige Paare, die sind dann letztlich erfolgreich nach vielen Partnerwechseln. Aber gerade im Standardbereich ist es so, wenn man sich die anguckt, da gibt es ja wirklich viele Paare, die schon seit Kindesbeinen an fast zusammengetanzt haben und das dann auch bis zum Ende so durchgezogen haben. Ich glaube, gerade im Standardbereich, wo ich ja natürlich auch so ein bisschen mehr drin bin, da gibt es schon viele Paare, die das wirklich auch über lange Zeit zusammen gemacht haben. Und das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie sinnvoll und wie nützlich das ist, wenn man wirklich lange Zeit zusammen trainiert.
Ja, also das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Das ist auch, ich denke, im Latein ist es auch nicht viel anders. Da ist es ein bisschen einfacher, wenn man sagt, okay, ihr tanzt gerade neu, dann stellt euch mal nebeneinander und wir fasst euch nicht an, dann geht das, aber das geht ja im Standard natürlich nicht.
Ja.
Ja, und ihr seid in Standard und in Latein, habt ihr beides immer nebenher laufen lassen, ja? Also 10 Tänze gemacht, bis dann irgendwann, wahrscheinlich 2003, 2004 dann rum, ihr euch dann nur auf Standard spezialisiert habt.
Genau, ja, ne, wie ich eben schon gesagt hatte, am Anfang haben wir hauptsächlich Latein gemacht und fanden Standard eigentlich auch gar nicht so cool. Also ich erinnere mich noch, wie wir dann bei einem Standardgruppentraining standen, in dem ersten Verein, wo wir gewesen sind, und ich habe dann die ganze Zeit meine Lateindrehung geübt. Auch schon mal die Frage kam, ob ich jetzt überhaupt eigentlich Lust dazu hätte, beim Standardtraining mitzumachen. Also fing das eigentlich an und auch die ersten Turniere waren alle in Latein. Und wenn man so alte, haben wir spaßeshalber mal vor ein paar Jahren gemacht, haben wir so ganz alte Videos rausgesucht. Da gab es mal früher so ein Einladungsturnier im Gürzen, nicht in Köln, sondern ja, Maritim, glaube ich, in Köln war das. Da gab es so einen großen Preis von Deutschland, hieß das, meine ich. Das war damals ein recht bekanntes Einladungsturnier, wo dann auch immer ein Schüler-Lateinturnier dabei war. Da hat man vor ein paar Jahren mal die Videos rausgesucht und uns das angeguckt. War echt ganz, ganz süß und rhythmisch auch, finde ich ganz, ganz gut, wenn das natürlich auch trotzdem nicht zu vergleichen ist mit dem, was heute so getanzt wird, aber war trotzdem so ganz, ganz hübsch anzuschauen. Aber im Laufe der Zeit war es schon so, dass dann Standard uns einfach mehr gelegen hat. Auch aufgrund der körperlichen Proportionen.
Ja. Ihr seid ja beide nicht die kleinsten Personen, ne? Auch Jasmin ist ja relativ groß gewachsen.
Ja, genau. Und klar, es gibt auch Lateinpaare, die sind ein bisschen größer und erfolgreich, aber da lag uns Standard einfach mehr.
Ja, so viele große Lateinpaare. Also wenn man so die aus den beim WGC in Blackpool so gedacht hat, ah, Ricardo und Julia, das sind so zwei riesengroße Menschen, aber die ist
ja halt, die hat riesengroße und lange Beine.
Ja, genau, aber die sind ja auch eigentlich ganz normal, das denkt man immer nur so, wenn man die auf den Videos sieht, ne, dass das dann so, die sind so erwachsen und die müssen so groß. Ja, das sind eigentlich ganz normale
Menschen.
Da bin ich wahrscheinlich auch größer als die beiden, das ist auch schon so. Ja. Ne, also das Standard ist auf jeden Fall, dass das so ein bisschen die größeren Leute da ein paar Vorteile haben, wobei Tango war immer die Italiener, weil die so klein waren, hatten die da den Vorteil, dass sie einfach eine Etage tiefer kommen können.
Ja, das hat sich auch im Laufe der Zeit so ein bisschen gewandelt. Wenn man ein paar Jahrzehnte zurückguckt, dann waren die Standardpaare ja grundsätzlich meines Wissens nach alle ziemlich groß, bis auf ein paar wirklich wenige Ausnahmen. Und das hat sich ja jetzt durch die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, so einen Tanz zu vertanzen, dann auch ein bisschen gewandelt, dass dann auch Paare, die von der Größe her jetzt nicht 1,90 sind, da entsprechend erfolgreich sein können, sodass sich das ja, glaube ich, ein bisschen mehr gemischt hat. Aber zu der Zeit, wo wir dann damals getanzt haben, war schon eher so meiner Erinnerung nach, dass die Standardpaare eher die größeren und die Lateinpaare eher die kleineren waren.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall früher so gewesen.
Genau, wie war es denn bei euch? Ihr habt ja bestimmt auch nicht von Anfang an gedacht, dass ihr so einen weiten und so erfolgreichen Weg zusammen haben werdet. Was waren denn so eure Ziele? Habt ihr von Anfang an gesagt, oder vielleicht war es ja von Anfang an so, dass ihr gesagt habt, ja, wir wollen mal ein bisschen die S-Klasse und sehr erfolgreich, oder wann war so, du hast es gerade schon erwähnt, ihr hattet so einen Wettkampfgedanken, wann ist der so ungefähr gekommen? War das so, ich sag mal, so auf dem Sprung in die S-Klasse, vielleicht schon ein bisschen früher, oder?
Ja, das hatte schon relativ früh angefangen, muss ich sagen. Also wir haben ja mit, ich war glaube ich knapp 8 und Jasmin war 5 begonnen. Und am Anfang war das ja alles so recht spielerisch und gar nicht so sehr darauf ausgelegt, dass wir jetzt groß bei Turnieren mitmachen sollten oder da ein großer Fokus drauf war. Aber dann kam relativ intrinsisch motiviert dann auch der Gedanke, da weitermachen zu wollen. Das finde ich auch noch ganz interessant, wie ja manchmal so dass der Umgang von den Eltern entweder genau das bewirkt, was sie wollen, oder aber auch genau das Gegenteil. Ich habe schon mitbekommen, wie Eltern wirklich sehr fokussiert darauf waren, dass die Kinder dann viel trainieren und bloß keinen Tag Pause machen. Bei unseren Eltern war das eigentlich relativ entspannt. Also es war eher so, dass die zwischendurch schon mal sagten, hey, jetzt lasst doch mal den Tag da Training weg, holt euch doch mal. Und dann waren eher wir die dann vielleicht so ein bisschen als so eine Reaktanz gesagt haben, nee, wir wollen jetzt aber da trainieren gehen. Vielleicht hat das von daher so ein bisschen genau den gegenteiligen Effekt gehabt von dem, was intendiert war. Ja, aber wie das jetzt begann, das fing dann irgendwann mit, ich glaube, die erste deutsche Meisterschaft, die hatte ich getanzt, da war ich 11 oder 12.
Also auch eigentlich sehr früh, muss man schon sagen.
Ja, genau, das war eine Lateinmeisterschaft in Tübingen, da gab es auch eine Qualifikation damals. Da haben wir uns dann in Paderborn bei der Schüler-C-Meisterschaft für diese deutsche Meisterschaft qualifiziert. Und da fing das dann an, da gab es dann auch so einen Bundeskader, da waren wir da ganz stolz, da reingekommen zu sein. Das war damals bei dem Michael Rath und die haben da wirklich sehr, sehr gut uns auch an die Sache rangeführt, auch so an die Sporttheorie, wie man trainieren sollte. Und da haben wir dann so ein bisschen angefangen, das Blut zu lecken und da ging es dann entsprechend mehr los, intensiver zu trainieren. Und dann kam auch relativ schnell so der Ehrgeiz, dann weiter nach vorne zu kommen. Ich meine, klar, da sind wir jetzt nicht mit 12 hingegangen, haben gesagt, wir wollen jetzt in der Hauptgruppe das und das werden. Aber es war dann schon so auf die nächsten 1-2 Jahre geplant. Da habe ich mich dann auch hingesetzt und habe dann so einen Trainingsplan geschrieben und so einen Turnierplan mit den Zielen, die wir da hatten. Also das war jetzt nicht auf Jahrzehnte geplant, aber schon so die nächsten 1-2 Jahre immer was wir da erreichen wollten.
Also kam so die Motivation wirklich von euch beiden sogar eher aus, weil eure deine Eltern euch gesagt haben, mach mal, aber wie du willst oder wie ihr wollt und dann... Ja, muss man sagen, hast du schon richtig Gas gegeben oder beziehungsweise kam es von euch aus?
Ja, genau so war das. Also die beiden, unsere Eltern, die haben uns sehr, 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 sehr unterstützt, haben auch alles möglich gemacht, was irgendwie in der Mitteln drin stand, aber haben uns jetzt nie wirklich getrieben, dass wir jetzt irgendwas machen mussten. Das war letztlich auch in der Rückschau betrachtet sehr, sehr positiv.
Oh, so viel für die richtige Entscheidung, kann man ja im Nachhinein sagen.
Ja, Ja.
Als ihr, das hat ja Saskia von Schröders gesagt, dass in ihrer Folge, dass auch durch den Doppelstart, der dann quasi ja eingeführt wurde, dass ihr auch relativ früh, zumindest auch für Jasmin, relativ früh Hauptgruppe auch getanzt habt.
Ja.
Was war dann, habt ihr selber gesagt, nachdem das so eingeführt wurde, okay, wir wollen Hauptgruppe tanzen und dann versuchen, mit den Besten direkt mitzuhalten?
Ja, als es dann die Möglichkeit gab, hatten wir dann auch uns dazu entschlossen, das zu machen. Genau, und da waren wir ja dann in der Jugend A und hatten damals dann auch die Möglichkeit, Hauptgruppe A-Turniere zu tanzen, sind dann da über diverse Turniere aufgestiegen, also hatten dann hier in der Landesmeisterschaft getanzt, aufgrund unseres Alters, glaube ich, weil Jasmin tatsächlich da erst 12 oder 13, nee, müsste 13 gewesen sein, genau, 13 gewesen ist, hatte man uns dann damals nicht aufsteigen lassen bei der Meisterschaft und da mussten wir halt noch
die kleinen Turniere
durch die Lande fahren, ja, und uns dann letztlich so die Turniere zusammen suchen, wo wir dann aufgestiegen sind. War letztlich dann auch eine gute Erfahrung, dass man einfach noch mehr Turnierpraxis bekommen hat, also von daher hat ja alles so seine Vorteile, die man daraus auch finden kann.
Und das, als ihr dann das erste S-Turnier getanzt habt oder die erste Landesmeisterschaft oder deutsche Meisterschaft, was war dann so euer Gefühl, wenn dann die Deutschen, die ganzen Top-Paare da standen?
Ja, das war schon echt cool und auch sehr, sehr beeindruckend natürlich. Angefangen von der Landesmeisterschaft, das war ja dann, glaube ich, auch das erste S-Turnier, was wir getanzt haben, wenn ich mich da richtig erinnere, und dann neben den Paaren zu stehen, die wir vorher schon so bewundert haben, dann auch bei den Meisterschaften vorher mal gucken waren, das war schon ein cooles Gefühl, wirklich, dann da auch selber mit dabei zu sein. Und dann hatten wir das Glück, dass das auch schon ganz, ganz gut funktioniert hatte am Anfang. Ich weiß noch, dann kam auch die deutsche Meisterschaft und das war dann schon zunächst mal so ein kleiner Rückschlag. Da waren wir, was waren wir denn da? Ich glaube, irgendwas in den 60ern oder sowas. Gut, da gab es jetzt noch ein paar mehr Paare, irgendwie um die 100 irgendwas rum. Aber trotzdem hat man dann nach der Landesmeisterschaft gedacht, ja, da kommen wir vielleicht doch ein bisschen weiter. Das war dann mit dem 60. Platz dann doch etwas unter den Erwartungen. Aber gut, da waren wir im ersten Jugendjahr. Von daher ließ sich das auch verschmerzen.
Ja, erstes Jugendjahr, da kann man, ja, das ist auf jeden Fall. Also ich glaube, in meinem ersten Jugendjahr, nee, da war ich noch gar nicht Hauptgruppe S. Ich war erst im letzten Jahr Hauptgruppe S. Nee, das ist auf jeden Fall. Also ich meine, 60. Platz ist natürlich bei dem Feld, das ist ja dann schon quasi die Hälfte geschlagen.
Ja.
Ungefähr. Das ist ja, das kann man jetzt sagen, oh, das war ja nur 60, aber es waren halt über 100 Paare. Ne? Das war ja schon dann zwei Runden weiter, eine zweite, dritte Runde irgendwie so, müsste es ja gewesen sein.
Ja.
Das ist ja dann trotzdem nicht so schlecht. Ne? Ja. Aber natürlich als 15-Jähriger oder 16-Jähriger, dann sagt man dann auch, und ich meine, Jasmin war 13.
Ja.
Das ist dann schon...
Ja. Ja, das ist dann in der Rückschau, finde ich, auch echt beeindruckend, muss man sagen. Wenn man jetzt heute so guckt, gibt es ja auch viele gute, die schon mit 12, 13 da tolle Leistungen zeigen. Aber das finde ich dann wirklich auch in der Rückschau nochmal sehr, sehr beeindruckend, wie sie das dann mit 13 Jahren schon hinbekommen hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr hattet ja zum Beispiel das Ergebnis, war ja jetzt auch eins, was ihr nicht unbedingt euren Erwartungen entsprochen habt, wie du gesagt hast. Wie seid ihr denn oder wie habt ihr euch daraus so ein bisschen wieder rausgezogen oder mit diesem Rückschlag, wie seid ihr mit dem umgegangen?
Generell, also es gibt ja jedes Paar ja schon mal Rückschläge, egal wie erfolgreich es dann letztlich ist, gibt es immer wieder Turniere, wo man dann irgendeinen Rückschlag hat. Und was wir dann oft gemacht hatten oder in der Regel gemacht hatten, war, dass man natürlich zuerst mal einen Tag Abstand gewinnt. Und dann war glücklicherweise in der Regel die Reaktion so, dass wir überlegt haben, okay, also so hatten uns das jetzt nicht vorgestellt. Und dann haben wir geguckt, was wir am Training verbessern können, was wir an äußeren Faktoren noch verbessern können, sodass das dann in der Regel halt mehr ein Anreiz war, noch mehr zu machen oder effektiver zu sein und zu trainieren, als dass einen das jetzt zu lange runtergezogen hätte. Klar, da gibt es dann auch verschiedene Turniere, wo mal was nicht den Erwartungen entspricht. Das ist dann mal mehr tragisch, mal weniger tragisch und entsprechend hängt einem das dann auch schon mal eine gewisse Zeit hinterher. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist einfach, dass man das dann analysiert und guckt, was man besser machen kann und sich dann daran orientiert und versucht, daraus dann was Positives zu gewinnen.
Ja, ich denke, das ist, das ist eine eindeutige Antwort, ja. Du bist ja Landestrainer des Tanzverbandes Nordrhein-Westfalen, aber was ich ja weiß, ist, dass du noch einen anderen oder einen Hauptberuf hast, den du ja quasi hauptsächlich machst und den Trainer noch nebenher dazu machst. Kannst du uns etwas über deinen Hauptberuf erzählen?
Ja, also letztlich ist es so, dass beides in etwa ausgeglichen ist. Ich bin wie man so sagt, im normalen Leben, wie man so in Anführungszeichen sagen würde, bin ich noch Zahnarzt. Und ja, das war dann natürlich auch mit einem Studium verbunden, was dann irgendwie zu absolvieren war. Von daher war das schon relativ aufwendig, dann beides unter einen Hut zu bekommen, aber hat letztlich auch gestärkt, weil man einfach sich darauf konzentrieren musste, wie man seine Zeit einteilt, wie man versucht, das Optimum aus seiner Zeit rauszuholen. Also von daher war das schon sehr positiv, dass wir beide das auch so gemacht haben. Jasmin hat ja auch Zahnmedizin studiert.
Das wusste ich auch, das wollte ich jetzt gerade fragen, ob ich das richtig in Erinnerung hatte.
Ja. Zu der damaligen Zeit, gerade im Studium, war das schon ziemlich herausfordernd, muss man sagen, weil das Zahnmedizinstudium relativ verschult ist und auch relativ viel Zeit erfordert, die man wirklich da sein muss. Es ist nicht so wie bei anderen Studiengängen, dass man das relativ selbstdiszipliniert dann lernen kann, wie man möchte. Wobei sich das, glaube ich, auch in vielen Studiengängen verändert hat im Laufe der Zeit, wenn ich das so mitbekommen habe am Rande. Aber früher war es ja auf jeden Fall bei vielen Studiengängen so, man setzt sich halt zu Hause hin und lernt. Und wann man das macht, ob man das jetzt morgens um 8 oder abends um 8 macht, ist relativ wurscht. Aber in der Zahnmedizin, da gab es schon einen sehr verschulten Stundenplan. Also man wusste im ersten Semester eigentlich schon, wo man im sechsten Semester dann irgendwann sitzen wird oder welchen Kurs man wann belegt. Von daher war das dann schon logistisch sehr herausfordernd, dann diese Stunden da zu verbringen und entsprechend dafür zu lernen und gleichzeitig hinterher noch zum Training zu fahren, da zu trainieren. Ja, aber letztlich war es positiv, das so gemacht zu haben. Ich bin da jetzt auch aus heutiger Perspektive sehr froh drüber, weil es einfach zwei vollkommen verschiedene Standbeine sind und man in jedem von diesen beiden Standbeinen dann so eine gewisse Lockerheit hat. Und das ist ein sehr, 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 sehr positiver Punkt.
Ausgleichend.
Ja, ist so ein genau.
Der Ausgleich.
Ja, genau.
Aber du hattest gesagt, dass du das schon fast gleich wertend hast. Ja, also das ist schon, genau. Schon gleiche Zahlen. Das ist okay.
Genau. Also ich arbeite da in der Praxis, die auf zum Teil Endodontie spezialisiert ist, also das ist eine Wurzelbehandlung.
Okay, gut.
da ist die eine Hälfte der Praxis darauf ausgelegt, Patienten zugeschickt zu bekommen, überwiesen zu bekommen, dann werden die genau in diesem Bereich behandelt. Der andere Teil von der Praxis, der ist dann auf verschiedene andere Bereiche in der Zahnmedizin fokussiert. Und da ist es auf jeden Fall ganz positiv, diesen Punkt zu haben und dann, ich arbeite normalerweise da bis mittags, dann da die Patienten, die man hat, natürlich auch vollwertig behandeln zu können, aber dann mittags oder am frühen Nachmittag entsprechend damit fertig zu sein, dann rauszugehen und dann eben die andere Welt zu haben, das ist schon ja total cool, da einfach diese verschiedenen Bereiche zu haben, die vollkommen unabhängig voneinander sind.
Ja, ist Jasmin bei dir auch in der Praxis drin?
Nee, die ist in einer anderen Praxis. Momentan ist sie ja in Elternzeit, weil die beiden ja zwei Kinder bekommen haben. Deswegen macht sie momentan nichts, aber wird das dann auch irgendwann wieder. Aber ist in einer anderen Praxis.
Du bist ja auch, was du jetzt gesagt hast, der Landestrainer Nordrhein-Westfalen Standard-Hänsen. Und du darfst ja, oder du machst ja auch Ausbildungen, Fortbildungen, zum Beispiel auf dem Kombilehrgang machst du Lectures. Wie bereitest du dich zum Beispiel als Landestrainer jetzt auch unter dem Gesichtspunkt des Landestrainers auf eine Lecture bei einem Kombilehrgang vor? Was versuchst du den Wertungsrichtern, Trainern, Paaren da zu vermitteln?
Bei solchen Events wie Kombi-Lehrgang, das finde ich insgesamt eine sehr spannende Sache, weil einfach da die Trainer dabei sind, dann sind die Wertungsrichter dabei, deswegen ist das, und die Paare natürlich auch, deswegen ist das, finde ich, eine ganz spannende Sache. Wie bereite ich mich darauf vor? Zunächst mal, wenn das Thema klar ist, was ja normalerweise das Jahresthema ist, dann lasse ich das zuerst mal so ein paar Tage einfach auf mich wirken und versuche gar nicht zu intensiv daran zu denken. Ich setze mich jetzt am Anfang nicht mit dem Papier hin und schreibe direkt auf, was mir dazu einfällt und versuche das in einem Guss fertig zu machen, sondern ich lege das zuerst mal so ein bisschen im Hinterkopf ab und warte darauf, dass so ein paar Stichpunkte in meinen Kopf kommen. Das ist normalerweise relativ weit im Voraus. Ich versuche das dann nicht einen Tag vorher zu machen, sondern schon ein paar Wochen vorher einfach mal gedanklich damit anzufangen. Und wenn dann so ein paar Punkte in meinen Kopf reingekommen sind, wo ich denke, das wird zu dem Thema passen und macht Sinn, dann fange ich an, so eine grobe Struktur dafür vorzugeben, dass man dann ja meistens so zwei, drei Hauptpunkte hat, die man gerne rüberbringen möchte. Und dann ein paar Tage vorher, dann versuche ich das dann nochmal im Einzelnen so ein bisschen auszuformulieren, auszuarbeiten, was für Tänze man dann nimmt, welche Choreo-Teile von den Demopaaren man zum Beispiel nimmt, um dann möglichst eine fundierte Aussage dazu treffen.
Du warst ja auch dieses Jahr beim Kombi-Lehrgang hier in Nordrhein-Westfalen, da gibt es ja auch im aktuellen Tanzspiegel einen tollen Bericht. Wie fandest du das? Wie fandest du den Kombi-Lehrgang dieses Jahr?
Ich fand ihn insgesamt sehr schön. Ich fand es toll, wie da die Paare wieder zusammengekommen sind. In den letzten Jahren war es ja leider nicht möglich. organisatorisch beziehungsweise pandemiebedingt. Deswegen fand ich das ganz toll, jetzt wieder so zusammenzukommen, dann auch viele Leute wieder zu treffen, die man sonst jetzt vielleicht längere Zeit nicht getroffen hat. Das fand ich insgesamt echt eine coole Sache. Ja.
Apropos Corona-bedingt, wie war das, nochmal zurück auf deinen anderen Beruf, Corona-Zahnarzt, ich meine, ich habe ja auch einen Zahnarzt und ich fand das auch immer schwierig, denke ich, für die Zahnarzthelferinnen, ne, die Assistentin, die dann Zahnreinigung etc. machen. Wie war das denn bei euch, gab es da Riesenprobleme mit durch Corona in der Praxis, also natürlich abgesehen davon, dass Corona war?
Zu der Zeit, als Corona gewesen ist, habe ich noch in der Uniklinik gearbeitet. Von daher war das damals eine recht, so gesehen, komfortable Situation, weil es ja nicht direkt vom Patientenaufkommen abhing. In so einer Praxis, da gibt es ja schon wirtschaftliche Faktoren, dass da, wenn keine Patienten da sind, dann gibt es auch keinen Umsatz, was natürlich schlecht ist, da die Uniklinik ja darauf auch zum Teil basiert, nicht nur Patienten zu behandeln, sondern auch die Studenten zu unterrichten, ist es so, dass auch zunächst mal natürlich Veränderungen einhergingen, aber dass der Betrieb trotzdem mehr oder weniger weiterlief. Klar, in den ersten Phasen, als noch gar nicht so richtig klar war, was daraus wird, da gab es schon ein paar Wochen, da lief dann relativ wenig, da gab es ein paar Zoom-Meetings, wo man sich beratschlagt hat, was man am besten macht. Aber dann ging das auch relativ schnell weiter, dass die, wenn ich mich da richtig erinnere, dass dann auch die Studenten wieder behandeln konnten, dass man auch selber wieder behandeln konnte. Und ich meine mich zu erinnern, dass es auch nach ein paar Wochen dann wieder soweit irgendwie lief, wenngleich natürlich viele Lehrveranstaltungen dann auch online stattgefunden haben, die sonst in Präsenz gewesen wären. Ja, von daher war ich da schon echt, echt froh, dass auch dieses Standbein da zu haben, auch gerade in der Situation war es ganz, ganz vorteilhaft, in der Uniklinik zu sein. Deswegen war ich da wirklich ganz froh, so durch die Zeit zu kommen.
Ja. Nee, das hatte mich gerade nur interessiert, so wo das aufkam. Das wollte ich schon immer mal einen Zahnarzt fragen. Ja.
Aber erstaunlicherweise, das hat mich auch gewundert, gab es auch ein paar Studien dazu. Man würde ja normalerweise denken, wenn jetzt jemand Behandlung in den Mund durchführt, dass man dann extrem hohes Infektionsrisiko hat. Aber die Studien, die ich zu dem Thema kannte, die hatten ausgesagt, dass Zahnärzte da gar nicht besonders prominent sind in der Hinsicht, dass die besonders bedroht gewesen wären, sich zu infizieren. Da gab es damals in China, gerade in der Stadt, wo das ausgebrochen war, meine ich auch eine relativ große Studie in der dortigen Zahnklinik, und die hatte dann zur Aussage, dass gar nicht so ein hoher Prozentsatz sich damit angesteckt hat, erstaunlicherweise.
Ja, also, dass sie so auch so ein Face Shield und dann natürlich Maske oder Doppelmaske und dann, ne, sie können sich ja auch die Hände waschen, ne? Das ist schon mal besser als die anderen, viele anderen Leute. Deswegen wahrscheinlich bei Ärzten, dass sie halt wissen, wie sie hygienisch damit umzugehen haben und dann die auch die Räume dementsprechend hergerichtet werden oder desinfiziert werden. Ne?
Ja, genau.
Wie am Anfang unseres Podcasts schon erwähnt, wir haben es im Vorgespräch kurz besprochen, kommen wir nun zu unserem Pampf, zu unseren ausgewählten Fragen, vielleicht auch neue Fragen, mal schauen. Ja, Lars, lass uns das Spiel mal weitermachen. Die erste Frage, was glaubst du,
Kaffee oder Tee? Genau, das haben wir jetzt ja schon vorletzte Folge so angefangen. Aber
wir können zumindest verraten, Oliver hat zumindest ein Wasser dort stehen.
Ja, das hilft uns ja nicht.
Das hilft uns nicht, aber vielleicht ein Hinweis.
Genau, wir haben es ja jetzt so gemacht, dass wir versuchen zu erraten, was ist, Kaffee oder Tee.
Ich sag Tee, weil als Zahnarzt Kaffee, glaube ich, man weiß, dass das nicht so gut für die Zähne ist. Deshalb sage ich Tee.
Das ist natürlich ein sehr guter Ansatz, da habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Ja, dann sage ich einfach Kaffee. Aber ich sage so wie Voges, dass sie so Kaffee, aber auch Tee. Wenig Tee, viel Kaffee.
Ich bleib bei Tee.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, dass es Tee sein könnte, ist es aber nicht. Ja, weil es mir einfach nicht schmeckt, muss ich sagen. Ich trinke Kaffee auch relativ selten, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann definitiv Kaffee.
Dann. Oh, das hatten wir aber auch noch nicht. Nee. Das
100% Kaffee.
Nee, aber das kein Tee, weil es nicht schmeckt.
Nee, das hatten wir nicht, stimmt.
Das hatten wir auch noch nicht. Nee. Na gut. Ja, genau. Immer ist das irgendwann kommt das erste Mal, ne? So, habt ihr ein Haustier zu Hause?
Nein, Haustiere haben wir nicht. Ich finde zwar Tiere total süß, außer wenn es Mücken sind.
Ja gut, also, oder Wespen, also kann man die Liste noch länger
führen. Ja, nee, da lächelt meine Freundin immer, wenn ich irgendeine Spinne, die sich da verkrochen hat, dann in so einer Streichholzschachtel auf den Balkon raustrage. Aber sonst haben wir keine Haustiere.
Außer Spinnen.
Ja.
Haustiere sind.
Die ja, irgendwie ja, auf irgendeine Wege da reingekrabbelt sind.
Mieter.
Ja, nee, ich finde das total süß, wenn auch Bekannte Hunde haben zum Beispiel. Ich mag das echt total. Aber selber Haustiere haben wir nicht. Das,
wie kommt es, wenn du so ein Hundemensch bist anscheinend?
Ja, es kommt ja dann auch wieder mit Verpflichtungen. Ne? Da muss man morgens raus, abends raus. Und da überwiegt dann einfach der Wille, das nicht zu machen.
Ja, nee, ist klar. Also. Ja. Wenn du sagst, dass du ja schon zwei Jobs hast, die den Tag ausfüllen, dann ist es ja auch.
Ja, das reicht dann.
Genau. Was war denn dein Lieblingsschulfach in der Schule? Oder im Studium natürlich, kann ja auch sein.
In der Schule, also ich habe früher als Kind Klavier gespielt, deswegen fand ich Musik per se ganz cool. Ich habe als Kind auch relativ viel gemalt, also mit Aquarell und Pastell und sowas, Pastellstiften habe ich relativ viel gemalt, deswegen fand ich Kunst ganz cool. Ansonsten kristallisierte sich dann zum Ende der Schulzeit auch noch Geschichte raus. Das fand ich auch ganz spannend, einfach zu sehen, wie die Leute früher gelebt haben, welche Motivationen es da gab, dass sich geschichtliche Strömungen so und so entwickelten. Ansonsten fand ich alles so mehr oder weniger okay. Also das hing dann auch sehr von den Lehrern ab, muss ich sagen. Ich hatte zum Beispiel einen ganz tollen Mathelehrer in der Mittelstufe, der war vorher auch Handballprofi oder Handballtrainer in der Bundesliga gewesen. Er war natürlich auch sehr sportaffin und fand das, glaube ich, dann auch ganz cool, als er mitbekam, dass ich eben Tanzen als Leistungssport mache. Von daher gab es dann schon direkt so eine gewisse Sympathie zwischen uns. Den fand ich super. Und da hat mir der Mathe natürlich auch total Spaß gemacht. so wechselte das ein bisschen auch in Abhängigkeit von den Lehrern. Aber die Fächer, die ich jetzt eben genannt habe, das waren so die Fächer, die mir per se am meisten Spaß gemacht haben. Aber die anderen waren auch überwiegend ganz gut.
War ganz gut. Also hattest du kein Hassfach? Das gibt es ja eigentlich immer. Irgendwo so eins.
Also ich muss sagen, ich fand Religion nicht so spannend.
Das ist ja okay.
Ja. Aber sonst habe ich jetzt zumindest kein Fach in Erinnerung, wo ich sagen würde, das habe ich jetzt überhaupt nicht gemocht.
Lag das auch am Lehrer, dass das nicht so spannend war? War das wohl bei mir so?
Ich glaube, das habe ich aber schon relativ verdrängt. Da gab es einen Religionslehrer, der war doch recht monoton in seiner Stimmführung, was dann alle dazu animierte, relativ schnell
abzuschalten.
Abzuschalten, ja. Genau, da erinnere ich mich dran. Genau. Nee, und im Studium, da fand ich eigentlich das meiste recht spannend. Also, was ich, auch wenn es vielleicht gar nicht so klinisch relevant ist oder jetzt relevant ist, was ich total spannend fand, war Biochemie und Physiologie. Einfach zu sehen, wie es auf den verschiedenen Ebenen der Körper funktioniert, fand ich auch in Bezug auf Tanzen ganz interessant. Also zu wissen, wie das Ganze funktioniert, wie so ein Muskel funktioniert, wie das mit dem Sauerstoff so klappt. Von daher fand ich das einfach total spannend. Und dann so in die Tiefe zu gehen und gucken, wie es so auf kleinster molekularer Ebene funktioniert, fand ich einfach spannend, auch wenn es dann letztlich nicht mehr viel Relevanz hat.
Klar.
Also das, was ich damals so gelernt habe, das da gab es irgendwelche Stoffwechselwege, das weiß ich doch, aber wie die im Einzelnen sind, habe ich keine Ahnung mehr.
Gab es denn bei dir oder vielleicht auch heute noch sowas wie einen tanzfreien Tag, vielleicht bei dir und Jasmin, du hast ja erzählt, ihr habt sehr oft trainiert, da denke ich mal, gab es wenige tanzfreie Tage, aber wie sieht es denn heute aus, du hast ja auch Verpflichtungen als Landestrainer, gibt es überhaupt mal ein tanzfreies Wochenende oder sagst du, bist immer so
Wochenende viel? Schon, bleib mal beim Tag.
Nehmen wir erstmal einen Tag.
Ja, also von der aktiven Karriere angefangen, da war es so, dass wir in der Regel einen Tag pro Woche hatten, wo wir nicht trainiert haben.
Also habt ihr euch bewusst genommen?
Ja, genau. Mhm. Ja. Wobei das auch im Nachhinein betrachtet schon relativ hart war. Wir haben zu Hause noch so ein Schild hängen, das ist irgendwie beim Umzug da mitgekommen. Da hatte Jasmin dann was eingetragen, so eine typische Woche, wo dann Landesmeisterschaft war. Das hat man dann danach irgendwie nicht mehr weggewischt und dann ist es halt seitdem so geblieben und da war dann Montagtraining, Dienstagtraining, Mittwochtraining. Dienstag war, glaube ich, bei der Christa Fenn dann Stunde, also Montagtraining, Dienstag Stunde, plus Training, Mittwochtraining, Donnerstagtraining, Freitagtraining, Samstag Landesmeisterschaft und Sonntag dann tatsächlich.
Also jedes Wochenende Landesmeisterschaft.
Ja, wir haben damals ja durch die Doppelstartmöglichkeit noch wahnsinnig viele Turniere getanzt. Ja. Ich mag mich jetzt täuschen, aber ich glaube, in einem Jahr war es durch Doppelstart plus Latein, Standard, 10 Tänze waren es, glaube ich, mal zusammengerechnet irgendwas 40, 50 Turniere gewesen.
Ja.
Einfach war dann ein Wochenende, waren da meinetwegen zwei Lateinturniere, zwei Standardturniere und dann waren wir schon bei 4 und dann kam das nächste Wochenende. Ja, war es nochmal so. Ja. Aber da haben wir immer einen Tag normalerweise Pause gemacht. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich auch versuche, da entsprechende Ruhepausen zu haben, dass man dann mal einen Tag abschalten kann, wobei abschalten eher in der Hinsicht ist, also dass ich jetzt einen Tag gar nicht ans Tanzen denke oder mich damit beschäftige, das kommt eigentlich gar nicht vor. Also ich gucke normalerweise immer irgendwelche Lectures, die ich mir irgendwo zusammengesammelt habe oder irgendwelche Videos von Turnieren. Das heißt, ein Tag, wo ich mich gar nicht mit Tanzen beschäftige, ist extrem selten. Mhm.
Und wie sah dann Turniertag bei euch aus?
Ein Turniertag, das lief eigentlich immer relativ gleich ab. Also klar, wir sind dann aufgestanden, haben es fertig gemacht. Jasmin hatte das damals echt ziemlich super selber hinbekommen. Also wenn man so alte Fotos sich anschaut, damals gab es ja noch nicht mal irgendwelche Tutorials, wo man sich das angucken konnte, wie es gemacht wird. Und auch mit den Frisuren, das war schon echt beeindruckend, wie sie das gemacht hat. Und dann brauchte sie natürlich dann länger für als ich. ja, ich habe dann meine Frisur so ein bisschen zusammen gemacht, wobei ich da auch recht akribisch war, muss ich sagen. Dass, damals gab es ja auch noch nicht irgendwelche Tutorials für die Herrenfrisuren. Deswegen habe ich mir dann Videos angeschaut und habe dann versucht, da irgendwie nah ranzukommen, wobei das ja mit den Auflösungen damals relativ schwierig möglich war. Hab dann, also könnte es sein, bin dann bei Turnieren mal nah rangegangen an die Stars und so gucken, wie das so aussieht. Und habe ich dann ganz oft vor das Badezimmer Spiegel gestellt, habe das dann versucht hinzubekommen. Ging dann auch im Laufe der Zeit recht fix. Das war so das Erste. Dann so drei, vier Stunden vorher haben wir dann normalerweise immer Spaghetti gegessen. da kam uns dann auch zugute, was ich eben erzählt hatte, so in den Bundeskadern gelernt hatten, wie man am besten, also welche verschiedenen Kohlenhydrate es gibt zum Beispiel, wann man welche essen sollte. Das war da schon ganz, ganz sinnvoll, weil ich persönlich zumindest festgestellt habe, dass das bei mir dann schon einen großen Einfluss hat. Also ich weiß, als wir also sehr, sehr jung waren, da haben wir eigentlich fast gerade angefangen, auch Turniere zu tanzen. Da gab es bei Ralf Lepene in der Tanzschule in Bonn damals vor der GOC so Practice-Sessions abends. Ja. Und das lief die ganze Woche. Und als Kinder erinnere ich mich zumindest so, was ja schon so, dass man da tanzte und dann tanzte man und eigentlich, ja, war eigentlich gar nicht so richtig anstrengend. Gerade auch in den Basic-Choreos vielleicht war dem auch geschuldet. Und da waren wir dann montags und haben dann ich glaube 3 Stunden war das damals, haben wir das dann durchgetanzt, war gar kein Problem. Und mittwochs war ich dann auf die Idee gekommen, vor der Practice, so 1-2 Stunden vorher mal eine Pommes mit Ketchup zu essen. Ja. Da hatte ich dann festgestellt, was das doch für einen großen Einfluss macht. Mhm. Und seitdem hatte ich dann immer sehr, sehr darauf geachtet, besonders bei Turnieren dann sinnvoll vorher zu essen. Das heißt, so ja, 3-4 Stunden vorher gab es dann die Spaghetti mit Bolognese meistens dabei. Dann gingen wir in die Halle, haben uns dann auch versucht, einigermaßen ausführlich einzutanzen. Da bewundere ich Paare, die irgendwie aus dem Bus aussteigen, mit dem sie hingefahren werden, sich die Tanzschuhe anziehen, auf die Fläche gehen und eine Leistung zeigen, die eigentlich schon an das rankommt, was sie am Turnier zeigen. Das fand ich immer sehr, sehr bewundernswert. Das hat bei mir nicht so funktioniert. Also ich musste mich dann immer zuerst mal 1/4 Stunde am Rand aufwärmen und dann am besten zuerst mal ein bisschen allein auf die Fläche gehen und dann nochmal zusammen eintanzen. Und wenn man sich dann so gut eingetanzt hatte, da ging das auch mit der ersten Runde. Klar, bei größeren Turnieren später dann auch in der Hauptgruppe, wenn man international tanzte, da war das dann schwierig oft. Und da weiß ich noch, dass die ersten Walzer vielleicht von außen gar nicht so sehr sichtbar sich komisch, sehr komisch darstellten, aber auf jeden Fall fühlten sich sehr komisch an. Dann nach den ersten 2 Runden, da war man dann so richtig warm.
Aber das ist ja bei allen Paaren, dass es einfach der erste Tanz nie perfekt sein wird, weil es ist halt immer eine neue Umgebung ist. So, wenn man mal, weiß ich nicht, selbst wenn man 15 Jahre GOC ne, in der Liederhalle getanzt hat, ist es wahrscheinlich immer noch das Gleiche, dass die erste Samba oder erste Walz halt immer noch nicht gut sein wird, weil es einfach, ja, es ist einfach immer wieder eine neue Umgebung und neue Leute, leer, voll, alles immer unterschiedlich und deswegen wird der Walzer oder die Samba einfach nicht so sein wie, sagen wir mal, bei der Practice, bei der 5. Runde, wo man richtig warm ist und jetzt im Saft drin ist und die 1000 Leute stehen rum und feuern einen an und dann steht man in Stuttgart 8.30 Uhr morgens und muss da vor den 3 Leuten auf der Tribüne da die Samba tanzen. Ne? Und dann kommt die Samba, die Musik und dann kommt die Sirene noch. Und dann, das wird halt nie so sein. Das ist einfach so. Ich denke, deswegen ist es, denke ich mal, gar kein Problem, dass der erste Walzer sich selbst bei dir auch nicht so angefühlt hat, wo du sagst, oh, das war jetzt perfekt. Von außen hat es wahrscheinlich genau bei allen anderen war das gleiche Problem und deswegen sah es bei euch immer noch besser aus als bei den anderen.
Ja, ja, ich glaube auch bei Standard ist es, war bei, zumindest bei mir so, noch schwieriger als bei Latein. Bei Latein klart man auch die Füße, die man die ganze Zeit über den Boden führt, aber man hat ja nicht so eine richtige Schwungbewegung wie in den meisten Standardtänzen. Und da ist es für mein Gefühl schon so, dass man sich zuerst mal so ein bisschen an die Fläche gewöhnen muss, dass man auch genau dieses Mittelmaß findet von, ich nutze den Boden, kann mich gut abdrücken, ohne stecken zu bleiben und aber auch ohne wegzurutschen, dass man da mal so die richtige Balance beziehungsweise auch so das richtige Setup für die Schuhe gefunden hat. Ja, ja, genau, vergingen schon so ein paar Tänze.
Aber ihr hattet so eine eigene Routine, sowas jetzt wie Star Wars gucken oder sowas, hattet ihr nicht, was wir schon gehört hatten von anderen Paaren?
In der Jugendzeit erinnere ich mich dann nicht dran, als dann irgendwann iPods aufkam. Da war es so, dass ich mir dann da meine Lieblingsmusik draufgezogen habe, die ich dann auch so ein bisschen darauf angepasst habe, was ich gerade machen wollte. Also vom Turnier habe ich dann eher Musik gehört, die dann eher so positiv ist und so ein bisschen, ja, aufputscht ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber die so ein bisschen anregt. Wenn dann längere Pausen waren, hatte ich dann Musik drauf, die eben so ein bisschen ruhiger ist, dass man runterkommt. Das hatte ich versucht, damit dann so ein bisschen zu steuern. Also das war ein Punkt. Wie wir versucht haben, uns da mit äußeren Faktoren möglichst gut einzustimmen, aber dass wir jetzt einen Film geguckt hätten, regelmäßig, das war nicht der Fall. Nee, also nach dem Turnier haben wir dann oft also ein bisschen Comedy geguckt oder sowas, wenn man da im Zimmer war. Genau.
Hast du einen Lieblingstanz?
Als Tänzer definitiv war das der Slow Fox, weil ich den einfach total cool finde in dieser Gleichmäßigkeit, in dieser Beweglichkeit und Gleichmäßigkeit. Das fand ich einfach persönlich total schön zu tanzen. Als Trainer, muss ich sagen, hatte ich auch überlegt, ist es so, dass ich eigentlich alle Tänze relativ gleich gerne mag, aus verschiedenen Gründen. Also ich finde weiterhin den Slowfox total cool zu unterrichten, einfach weil ich den selber so gerne mag und auch den Walzer, weil da diese, ja, für die Standardtanze so typische Schwungbewegung drin ist, so der Urvater der Standardtanzbewegung. Ja, das finde ich von daher einfach total cool. Ansonsten Wiener Walzer mag ich aber auch ganz gerne zu unterrichten, weil es einfach ja relativ überschaubar ist in den meisten Fällen. Deswegen kann man in relativ kurzer Zeit da praktisch den ganzen Tanz bearbeiten. Deswegen mag ich das auch ganz gerne. Tango mag ich auch ganz gerne, weil das ja eigentlich relativ einfach ist, so zumindest vom Unterrichten her, weil ja die ganzen Bewegungen, die in den Schwungtänzen typisch sind, da einfach nicht da sind. Man ist ja relativ konstant auf einer Höhe. Klar, es gibt auch ein paar Nuancen da drin, aber man hat ja jetzt nicht dieses typische Heben und Senken, was man jedem Takt macht. Dann hat man ja auch nicht irgendwelche Shapes, die sich dann entwickeln. Klar, ein paar kleine Akzente sind da drin oder man kann dann durch die Akzente, die Tango charakteristisch sind, dann die Charakteristik noch ein bisschen verbessern, aber ansonsten ist das ja recht überschaubar von den Bewegungen, die es da gibt und deswegen finde ich den aufgrund der theoretischen Einfachheit ganz cool zu unterrichten und ja, Quicksand mache ich auch ganz gerne, einfach wegen der Sprünge, weil das auch einfach spannend ist, die Paare dann da zu sehen und die darin zu verbessern. Aber von daher ist Tänzer auf jeden Fall Slowfox und sonst aber eigentlich keine Präferenz.
Und im Latein?
In Latein.
Das muss man jetzt auch machen. Auch wenn natürlich ein Standardtrainer hier sitzt, aber.
Ja, ein bisschen Latein-Spezi, also da kommt da auch nicht mal raus aus der Sache.
Richtig. In Latein habe ich selber, und das deckt sich auch mit dem, wie ich es heute als Zuschauer am Rand oder als Wertungsrichter dann sehe, ich fand immer Samba besonders cool. Also das ist auch jetzt noch mein absoluter Lieblingstanz, einfach aufgrund der Rhythmik. Das mag ich auch super gerne angucken. Wenn ich an die Paare sehe, wie die genau die Rhythmik vertanzen, klar wird das in anderen Tänzen auch so gemacht, dass man versucht, die Rhythmik da zu tanzen, aber aufgrund der vielfältigen Rhythmik finde ich das einfach total, total super. Cha-Cha mag ich noch gerne und Jive mochte ich gerne und Rumba und Paso war immer so.
War dabei.
War halt dabei. Musste man machen.
Ja.
Ich hatte noch eine Sache vorhin ein bisschen übergangen. Du, was wir über den Kombilehrgang gesprochen haben, du machst ja auch als Trainer A, bist du ja, also du hast ja die höchste Lizenzstufe der Trainer, die wir haben. Und dadurch bist du ja auch qualifiziert, Ausbildung zu leiten oder Prüfung abzunehmen. Was siehst du denn, wenn jetzt jemand zu dir kommt in einer Prüfung, sagen wir mal ein Trainer C, ne, Standard? ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung. was versuchst du da, oder auch wenn du eine Ausbildung machst, was versuchst du da den Leuten zu vermitteln und oder abzunehmen? Was möchtest du eigentlich bei den Trainern, die ausgebildet werden bei uns in Nordrhein-Westfalen, wie die Richtung so ein bisschen vorgeben?
Also was ich persönlich total wichtig finde, ist vor allen Dingen auch in der Trainerausbildung, aber generell auch wenn man als Trainer tätig ist, dass man so eine gewisse Systematik hat von den Prinzipien, die man anwendet. Ne, was ich finde ich nicht so sinnvoll ist, wenn man sich einfach hinstellt und dann die einzelnen Figuren auswendig lernt. Rechter Fuß vorwärts, linker Fuß zur Seite, rechter Fuß schließt ran etc. Was ja alles die verschiedenen Endpunkte sind. Natürlich ist es total sinnvoll, das auch alles zu wissen und im Kopf zu haben. Aber ich finde persönlich total wichtig sind die Prinzipien, die dahinter stehen. Ne? Dass man weiß, wie bewegt man sich, wie senkt man, wie tanzt man den Drive, wie hebt man, wie entwickelt sich eine Neigung, wie rotiert man, wie muss man die Paarpositionen wechseln. Also diese Basics bzw. Prinzipien hinter den Schritten, das finde ich persönlich total wichtig. Und das hatte ich in einer Ausbildung dann entsprechend, die ich glaube vorletztes Jahr gemacht hatte, auch versucht dann entsprechend umzusetzen. Klar, die Gegebenheiten oder Vorgaben sind ja so, dass man eine gewisse Anzahl von Lehreinheiten da zur Verfügung hat. Und in diesen Lehreinheiten muss man ja dann auch die entsprechenden Figuren, die es gibt, da abhandeln und besprechen, was ja auch sinnvoll ist, weil es nützt ja keinen, wenn man so theoretisch weiß, wie die Prinzipien sind, aber man nicht weiß, wo jetzt die halbe Rechts anfängt und wo der Federstand aufhört.
Und das sind ja auch gar nicht so wenig Figuren.
Genau. Das sind halt echt viele Figuren, die dann auch da abgehandelt werden müssen. Deswegen finde ich es einfach nur total wichtig, dass man so diese Prinzipien dahinter kennt, ne? Dass das eigentlich das ist, wie die Schritte dann entstehen und wie sie eigentlich fast mehr oder weniger automatisch dann an die richtige Stelle kommen und sich entwickeln, dass man also nicht zu baukästchenmäßig nur die Endpunkte bedenkt, sondern auch den Weg von Punkt A zu Punkt B.
Ja, das hatte zum Beispiel meiner Trainer C-Ausbildung. Standard hatte ich auch die Ehre, bei Christa Fenn die Ausbildung zu machen. Genauso wie meine Eltern auch. So lang war Christa das schon.
Ja, so wie ich auch.
Ja. Und die hatte uns erzählt, dass es ein paar gab, die gesagt haben, nee, die Ausbildung brauchen wir nicht, wir bringen uns das selber bei. Und dann haben die sich das graue Buch, das Standardbuch halt selber komplett beigebracht, haben jede Richtung perfekt gemacht, haben das Heben und Senken perfekt gemacht, aber sind dann auf Turnier gegangen und sind dann natürlich Letzte geworden, weil im Endeffekt sie nur die Schritte getanzt haben und da eben die Prinzipien, was zwischen den Schritten passiert, eben nicht, ja, keiner hat es ihnen erzählt und steht halt nicht drin.
Genau.
So, dass sie da so einen Shape nach rechts machen, ja, aber wie genau und was da eigentlich nach links mal arbeiten müsste dann, das steht ja nicht drin und das müsste ihnen jemand erklären. Und da habe ich dann auch nur gesagt, gut, dass ich hier bin und das jetzt einmal gehört habe, dann weiß ich, dass ich da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bin. Und es war eine super Ausbildung, genauso wie Trainer B, auch bei Christa. Also Christa hat mich sehr beeinflusst in meinem Standardtanzen. Deswegen habe ich so viel Lust zur Zeit auf Standardtanzen.
Ah, cool.
Also Latein denke ich mir auch nur. ja, das kennst du auch schon. Nee, Standard. Komm, mach mal Standard.
Ja, bei Christa haben wir ja auch die längste Zeit unserer Karriere trainiert. Sind irgendwann mit 15, 16 zu ihr gekommen und haben dann auch bis zum Schluss unserer Karriere bei ihr trainiert. Und das ist auch ein Punkt, den ich wahnsinnig an ihr geschätzt habe, dass sie es verstanden hat, das Standardtanzen in solche Prinzipien eben aufzuschlüsseln, dass man nicht in der einen Figur das trainiert, in der anderen Figur das trainiert und in der dritten Figur wieder was anderes trainiert, sondern dass man eben ein, zwei Hauptpunkte hat, die man dann eben durch die gesamten Tänze möglicherweise auch durchtrainieren kann.
Ja.
Das habe ich auch sehr, sehr an ihr geschätzt, abgesehen davon von ihren extrem menschlichen Qualitäten, die sie ja neben den fachlichen ebenfalls sehr, sehr stark hat.
Ja.
Wir hatten es ja gerade schon zwischendurch einmal im Vorgespräch erwähnt oder beziehungsweise besprochen. Du hast ja auch ein eigenes Buch rausgebracht. Erzähl doch mal kurz darüber was.
Ja, das ist das Buch mit dem Titel The Principles of Standard Dancing. Gibt es jetzt auch auf Englisch, beziehungsweise in der ersten Herausgabe dann auf Deutsch natürlich. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich habe schon, als wir selber getanzt haben, junge Hauptgruppe, also gerade nach der Jugend hatte ich angefangen, das, was wir selber gelernt haben, so in Stichworten für mich aufzuschreiben, einfach um für mich so ein System zu haben, wo alles drin ist. Weil ich hatte oft den Eindruck, dass natürlich jeder Trainer so verschiedene Bereiche beleuchtet. Der eine fokussiert dann das und der andere wiederum was anderes, aber dass man mal so einen kompletten Überblick hat über das, was eben so die Gesamtheit des Standardtanzes ausmacht, das gab es ja nicht. Und das hatte ich zuerst mal nur für mich so aufgeschrieben, ne, so Stichworten, was eigentlich keiner andere außer mir verstanden hat. Ja, das habe ich dann über Jahre so weitergeführt, habe das so, weiß nicht, einmal pro Jahr für mich überarbeitet, so ein bisschen ergänzt. Und dann kam Corona.
Da hat zu viel Zeit.
Ja, genau. Ja, so kam es dann zu der Idee, dass ich dachte, ja gut, könntest du ja eigentlich mal anfangen, das mal so auszuformulieren. Hab dann auch einfach mal so just for fun angefangen, weil man hat ja relativ viel Zeit, kein Training, dann in der Uniklinik, da war auch ja zuerst mal relativ wenig los, wie wir eben gesagt haben. Und deswegen hatte ich dann angefangen, das für mich mal auszuformulieren. Aber gar nicht, ich habe einfach mal angefangen und dachte, mal gucken, was draus wird. Und dann habe ich immer weitergemacht und weitergemacht und dachte dann irgendwann, ja, eigentlich sollte man es mal veröffentlichen. ja, so kam das dann, dass dann alles, was ich so an Prinzipien im Laufe der Zeit gelernt habe, beziehungsweise für mich analysiert habe, dann in dieses Buch zusammengeflossen ist.
Und das Buch kann man bei dir, denke ich mal, selbst erwerben.
Genau, beziehungsweise bei Casa Musica ist das zu erwerben. Genau, also einfach eine freundliche Mail an Erik Wegewitz schreiben.
Liebe Grüße an der Stelle.
Genau. Ja, genau. Dann, ja, da gibt's ja, da gibt's ja alle möglichen Technikbücher. Also wer es nicht wusste, bei Casa Musica gibt es nicht nur zu Musik zu kaufen, sondern da gibt's alle möglichen Technikbücher und dann natürlich auch dein Buch nebenher.
Genau.
Genau, jetzt sind wir abgekommen von unserem Fragebogen. Wir haben jetzt noch
Lieblingsfigur.
Genau.
Steht noch aus. Gerne Standard und Latein auch.
Ich brauch's nicht jeden Tanz. Also,
ne? Ja, jeden Tanz wäre ein bisschen viel. Deine ja. Lieblingsfigur in beiden.
Also ich habe eine Lieblingsfigurenkombination. Das ist im Slowfox diese klassische Variation mit Federschritt, Linksdrehung, Federende, Dreierschritt. Was ich daran total spannend finde, ist, dass das ja eine Figurenkombination ist, die schon vor Jahrzehnten getanzt wurde, die alle Champions ihrer Zeit jeweils dann getanzt haben. Und was ich ganz toll finde, ist auch, dass ich in den letzten Jahren das ja wieder so ein bisschen dahin entwickelt hat, dass wieder mehr Paare im Slowfox diese Seite zeigen. Früher vor, weiß nicht, 10, 20 Jahren und auch davor war es ja so, dass bei vielen großen Turnieren praktisch alle Top-Paare dann mit dieser Seite auch gestartet haben, um so in diesen sehr einfachen Schritten eigentlich, was die reinen Schritte angeht, um sich da so zu battlen und zu gucken, wer schafft es da jetzt am gleichmäßigsten sich zu bewegen und die Füße am besten zu rollen. Deswegen finde ich diese Kombination total cool und finde es auch super, dass sich das jetzt wieder häufiger sehen lässt und einige Paare auch in der Spitze damit starten. Ansonsten so, ja, auch ähnlich die Figuren, die man eben schon seit langer Zeit tanzt, halbe Rechtsdrehung zum Beispiel, finde ich einfach total cool, weil die eben schon seit langer Zeit getanzt wird, weil sie von den Schritten her total einfach ist, aber trotzdem man jeden Tag wieder versuchen sollte, die ans Maximum der Leistung zu bringen. Ansonsten in Latein.
Da habe ich noch zum Slowfox habe ich noch eine Sache. Ja. Eine Einhaken. Das ist ja ganz oft, das hatten wir jetzt, glaube ich, ja auch schon. Irgendwer hatte das doch auch nochmal gesagt, glaube ich, diese Seite, oder? War das nicht? Egal. Ich meine, vielleicht habe ich es auch geträumt, kann sein. Das Federschritt, Linksdrehung, Federende, Dreierschritt. Mhm. Was danach?
Was
weil
danach
das ist ja genau, nein, ja, was da kommen, ganz viele Sachen kommen, aber was du jetzt am liebsten danach tanzen würdest, weil diese Seite kennt jeder, bis Ende Dreierschritt.
Ja.
Genau. Aber was würdest du danach noch tanzen? Am liebsten?
Also ich am liebsten würde danach, wenn ich jetzt das tanzen sollte, ein Curved Feather tanzen. Mhm. Bei Paaren, die jetzt eher drehaffin sind, könnten danach auch ein paar Open Toe Pivots kommen, irgendwas in der Richtung. In meiner Basic-Folge, die ich regelmäßig unterrichte, kommt dann eine normale Rechtsdrehung mit Fersendrehung für die Dame, weil man von da aus am besten in den Impetus reinkommt, meiner Ansicht nach. Das wären so die Varianten, die jetzt zuerst mal in meinen Kopf kommen.
Ja. Aber das auch immer mal, finde ich immer, wenn man diese Seite macht, da ändert sich ja dann bei allen.
Ja.
Das ist ja quasi der Punkt, wo dann alle sagen, okay, das waren jetzt die vier schönen Sachen und jetzt machen wir irgendwas anderes. Und da ist dann immer interessant zu sehen, was die Leute dann danach tanzen würden.
Mhm. Ja.
Okay. Ja. Und Latein? Also wissen wir ja schon, Rumba und Paso wird's nicht.
In Samba fand ich Promenade Runs ganz cool. Ich weiß nicht, ob die momentan modern sind oder nicht.
Ja, die sind immer modern. Das ist zwar nicht mehr in der Form, aber sie sind immer modern.
Ja, eher das lag so als Standardsleuten uns, glaube ich, ganz gut. Das habe ich auch ganz gerne getan.
Kannst du mit dem Namen schon am besten identifizieren. Ne? Ja. Promenade, da kann ich irgendwas anfangen.
Ja, sonst zum Zugucken finde ich bei Tucades ganz cool, wenn das rhythmisch getanzt wird. Das kommt mir so als erstes in den Sinn.
Gut.
du hast gerade schon erwähnt, ich denke mal, Christa war auch ein, vielleicht auch ein Vorbild für dich. Gibt es aber noch so, vielleicht aus der aktiven Zeit, dass du auch so gewisse Vorbilder oder Leuten, zu denen du so hochgeguckt hast?
Ja, die ersten Vorbilder, die ich hatte, waren Markus und Karen Hilton. Mhm. Die fand ich echt, ja, waren ja einfach auch für ihre Zeit da ungeschlagen. Ja. Und ich finde es auch beeindruckend, wenn man jetzt heutzutage nochmal YouTube aufmacht und da Videos von vor wirklich 20, 30 Jahren sieht, wenn die dann Walzer, dann Walzer tanzen, dann ist ja doch bei vielen Paaren so, die meinetwegen jetzt vor 15, 20 Jahren getanzt haben oder vielleicht noch ein bisschen länger weg, dass man dann denkt, ja, also war natürlich schon eine hohe Qualität, aber ist jetzt nicht mehr so ganz up-to-date mit dem, was man heute so sieht. Und wenn man Videos von den beiden sieht, klar, da sind dann auch Kombinationen drin, die man jetzt heute vielleicht nicht mehr so tanzen würde, aber mit welcher Qualität und Gemeinsamkeit und Weichheit, die sich da über die Fläche bewegt haben, das ist schon auch heute noch nach so vielen Jahrzehnten sehr, sehr beeindruckend. Also das waren so meine ersten Vorbilder, da gab es ja dann auch Videos damals, wo man sich das angucken konnte. Und nach denen waren dann Mirko Gozzoli und Alessia Betti diejenigen, die ich wahnsinnig toll fand. Die haben ja dann auch sehr, sehr viele Weltmeistertitel gewonnen. Ich erinnere mich noch, da haben wir als, das müsste wahrscheinlich Union 2 gewesen sein, haben wir in Serbia getanzt. Da gab es ja früher so ein größeres Turnier. Ich glaube, das gibt es jetzt auch.
Ja, das gibt es jetzt wieder.
Jetzt wieder, ja.
Also Alessio ist ja aber im Endeffekt das, die Nachfolgeveranstaltung.
Ja. Genau, da haben wir da in Serbia getanzt. Wir guckten dann Hauptgruppe zu, weil wir noch, ich glaube, Junioren waren. Und da kamen dann ein paar auf die Fläche und fingen an, sich aufzustellen und Walzer zu tanzen. Und da dachte ich so, wow. Da habe ich schon damals versucht, dann Fotos zu machen, um genau zu analysieren, wie das jetzt in der Position da bei denen so funktioniert und warum das so krass gut aussieht. Und letztlich waren das dann eben Mirko Gozzoli und Alessia Betzi.
Ja, wenn man die nicht kennt, ne, und dann denkt man so, oh mein Gott. Und da guckt man nach und wie sich dann dahin entwickeln. Und dann denkt man, damals schon gut.
Ne? Ja, das war schon echt krass gut. Und da konnte man das ja auch so weiter verfolgen über die Weltmeistertitel, die so erreicht haben und auch über die Shows, die sie getanzt haben. Wenn die dann da, ich weiß nicht, 4 Minuten Beißer getanzt haben und am Ende so eine perfekte Fersendrehung da rauskam, das ist schon wirklich beeindruckend gewesen. Ja, das waren so die beiden tänzerischen Hauptvorbilder.
Ja.
Genau, was ich finde, ich wichtig ist zu denken oder zu sagen ist, was ich heute so empfinde, ist, dass viele so ein bisschen engstirnig sind, dass sie sagen, okay, nur die Richtung gefällt mir oder nur die Richtung gefällt mir. Ich finde, was wichtig ist, ist, dass man versucht, um aus allen Richtungen für sich was rauszuholen. Ja, es gibt ja, klar hat jeder so ein bisschen Steckenpferde, was man gerne mag und was man nicht so gerne mag, sei es jetzt choreomäßig, sei es bewegungsmäßig, aber ich finde, dass man einfach offen ist, allen Richtungen gegenüber und wertschätzt, was bestimmte Leute dann eben an Steckenpferden haben, sei es jetzt Musik oder Sportlichkeit oder was auch immer, dass man versucht, das so zu integrieren und dann auch entsprechend wertzuschätzen. Das finde ich noch ein wichtiger Punkt.
Ja, aber das sind auf jeden Fall zwei Paare, die auch einen extremen Einfluss auf die Tanzwelt hatten und wo viele zu diesen beiden Paaren auch aufgeblickt haben, weil das wirklich zwei wirklich outstanding waren. Ne?
Ja, also ja, absolut.
Markus und Karen, das war schon sehr toll, was sie damals schon getanzt haben. Wirklich, wirklich unglaublich toll.
Du hast es vielleicht gerade schon so ein bisschen angeteasert, aber was wäre denn so vielleicht ein Tipp, den du unseren etwas jüngeren Tänzern gerne mitgeben würdest, was du vielleicht auch gerne in deiner Karriere schon ein bisschen früher zumindest gern gewusst hättest? Du hast es ja gerade vielleicht, dein Ehrgeiz, würde ich jetzt vielleicht sogar spontan drauf kommen, aber was sind so Tipps, die du sagen musst, hätte ich es mal ein bisschen früher oder hätte ich mal auf meine Eltern doch gehört oder auf meinen Trainer?
Ich glaube, dass generell es den meisten gut tut, wenn sie wirklich viel trainieren. Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche scheuen sich wirklich viele Stunden da hinzustellen im Saal und dann einfach da zu stehen und die Sachen nochmal zu machen, nochmal zu machen. Genau, und letztlich ist meine Erfahrung sowohl aus der eigenen Karriere als auch als Trainer, dass gerade diejenigen, die das dann eben so machen, die sich konsequenter hinstellen, egal welchen zeitlichen Rahmen sie zur Verfügung haben, ob sie jetzt 1,5 Stunden haben, 2 Stunden, 3 Stunden, wie auch immer, diejenigen, die sich da wirklich hinstellen und Seite um Seite das Tanzen möglichst konzentriert und auf die Punkte fokussiert, das sind diejenigen, die sich dann über die Zeit auch weiterentwickeln werden. Also das ist der eine Punkt. Trotzdem auf mich jetzt oder auf uns persönlich bezogen, glaube ich, dass es sinnvoll gewesen wäre, ab und zu, hört sich jetzt komisch an, aber ab und zu auf unsere Eltern zu hören, also ab und zu tatsächlich mal einen Tag vielleicht mehr frei, mal einen Tag mehr frei zu machen. Also einfach diesen Wechsel zu haben zwischen sehr viel trainieren einerseits und andererseits dann aber auch bewusst Pausen zu machen, dass dann sowohl der Körper als auch der Geist in einer gewissen Hinsicht regenerieren kann, dass man dann wieder neue Verbindungen knüpft, Sachen sich mehr setzen, dass man von da wieder neu starten kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man da diesen Wechsel schafft zwischen Anstrengung einerseits, was, glaube ich, wie gesagt, bei den meisten durchaus der Hauptfokus sein sollte. Mhm. Und wenn man das aber so macht, dann auch andererseits die Regeneration nicht zu vernachlässigen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Absolut.
Und das hört sich jetzt auch so ein bisschen klischeehaft an, weil das immer gesagt wird, die Turniere wirklich zu genießen. Also, dass man versucht, auf ein Turnier zu gehen und das Tanzen an sich zu genießen und gar nicht so sehr darauf zu achten, was rauskommt. Und dazu vielleicht auch noch, um das ein bisschen zu untermauern, dass es jetzt nicht nur klischeehaft gesagt ist, sondern auch auf einer eigenen Story beruht. Als wir in der Jugend dann Deutscher Meister waren, dann lief das in der Hauptgruppe auch zuerst mal ganz gut weiter. Da waren wir in dem Jahr, wo wir in der Jugend Deutscher Meister waren, ich glaube 12. bei der Hauptgruppe Meisterschaft. Dann in dem Jahr danach waren wir 8. und war so von der Tendenz, was man so als Strömung mitbekam oder so von dem, wie kommuniziert wurde, war es schon so, dass die meisten oder dass viele erwarteten, dass man dann jetzt auch irgendwie den Sprung da ins Finale schafft. Und dann kam so ein blöder Achillessehnenverletzung. Und die hat mich wirklich lange beschäftigt. Das hat auch wirklich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ein halbes Jahr, glaube ich, gedauert, bis das wirklich komplett weg war. Und in der Zeit konnten wir auch nicht so richtig optimal trainieren. Und das hatte uns dann schon zurückgeworfen, sodass dann mal das eine Paar, mal noch ein anderes Paar einfach dann vor uns kam, die wir eigentlich schon hinter uns gelassen hatten, was uns dann natürlich nicht so erfreut hat. Und das war dann doch im Laufe der Zeit, weil wir bis dahin relativ viel Erfolg gewöhnt waren, schon demotivierend, muss ich sagen. Und ja, da kam ein Ergebnis, da sind wir dann irgendwie ins Semi reingekommen von der Deutschen, aber waren da relativ hinten im Semi und das war natürlich alles andere als das, was wir uns so erwünscht und erhofft hatten. Und da kam dann letztlich die Überzeugung, da hat man auch überlegt, was wir machen, weil das war dann auch zu der Zeit, wo das Studium losging und wie ich gesagt hatte, war das schon relativ verschult und relativ viel Zeitaufwand, den man dafür aufbringen musste, sodass dann auch damals irgendwo im Hinterkopf schwebt, ja gut, das haben wir jetzt schon lange Zeit gemacht und vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit, sich dann aufs Studium zu konzentrieren und das sein zu lassen. Und da haben wir dann aber festgestellt, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Und dann kam so von innen raus so der Gegenantrieb zu sagen, nee, also das kann es jetzt wirklich nicht gewesen sein. Jetzt haben wir so viel Zeit da investiert und haben eigentlich so viel Spaß daran. Jetzt lassen wir uns davon, da ging das zum Glück auch mit der Achillessehne wieder, jetzt lassen wir uns davon nicht den Spaß verderben. Und dann sind wir wirklich da dran gegangen und haben gesagt, so, wir tanzen jetzt wirklich nur noch bei den Turnieren, egal was rauskommt, weil es hatten halt ein paar Paare geschlagen, sind dann auch bei mehreren Turnieren vor uns gewesen, wo wir dachten, nee, eigentlich wollen wir das nicht, aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Und haben dann wirklich angefangen, bei den Turnieren zu tanzen und darauf zu achten, okay, wir vertanzen jetzt die Musik und haben wirklich Spaß daran und versuchen, diesen Spaß auch nach außen hin zu transportieren. Und das war der Punkt, wo es dann relativ schnell wieder nach oben ging, wo wir dann in dem Jahr davor, wie gesagt, irgendwie so hintere Semifinale waren und eigentlich von den Vorergebnissen auch happy gewesen wären, einfach wieder im Semifinale drin zu sein. Wo wir dann auch bei der damaligen deutschen Meisterschaft in Tübingen war das echt einen guten Tag erwischt hatten und dann ziemlich überraschend im Finale plötzlich auftauchten. Das war einfach beeindruckend für uns selber, wie viel dann doch das innere Mindset ausmacht. Also dass man wirklich, wenn man versucht, den Spaß nach außen zu transportieren und sich darauf zu konzentrieren, was man selber möchte und den Spaß daran zu zeigen, dass sich das dann plötzlich auch in den Ergebnissen niederschlägt.
Ganz also, wichtiger Tipp.
Ja, also auch etwas, was in dem Moment sehr schlecht scheint, hat sich dann positiv über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ausgewirkt.
Ja,
ne? Ja, das genau. Ist schwierig zu erkennen. Ne? Ja klar, in dem Moment ist es schlimm, es ist demotivierend, wenn sowas dann passiert, dass die anderen Paare dann wieder vor einem liegen und dann kann man natürlich erstmal nicht sehen, wird es besser, aber rückblickend ist es dann auf jeden Fall positiv gewesen, dass man sich dann auf andere Sachen konzentriert hat, die dann einen weiter nach vorne gebracht haben.
Ja, genau, und ich glaube auch der Punkt, dass man, wenn jetzt der Punkt angesprochen wurde, was hätte man gerne früher schon gewusst? Diese Sache, dass wenn man sich wirklich fleißig dahinstellt und konsequent trainiert, dass das dann in der Regel langfristig auch mit Erfolg belohnt wird. Und es gibt ja da so einen ganz, ganz schönen Satz, muss ich gucken, dass ich den zusammenkriege. Die meisten überschätzen, was man in kurzer Zeit erreichen kann und die meisten unterschätzen, was man in langer Zeit erreichen kann. Und da ist, finde ich, viel Wahres
dran. Absolut. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen fürs Tanzen.
Ja, 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 genau. Also genau, aufs Tanzen bezogen, auch auf ja, viele andere Sachen bezogen. Ja. Na, auch wenn es jetzt um die Trainertätigkeit dahinter geht, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man versucht, sich immer weiterzuentwickeln, ja, neue Einflüsse zu haben, sich neue Gedanken zu machen. Und ich glaube, diejenigen, die versuchen, jeden Tag so ein kleines bisschen besser zu werden, wenn es auch nur ein bisschen ist, das summiert sich im Laufe der Zeit wahnsinnig auf. Ne, und auf 5 Jahre bezogen kann man extrem viel erreichen.
Ja. Was wäre denn ein Grund für dich aufzuhören mit dem Tanzen, beziehungsweise warum kannst du dir ein Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen?
Also ein Grund für mich, mit dem Tanzen aufzuhören, gibt es so gesehen nicht, außer wenn jetzt irgendwelche gesundheitlich massiven Beeinträchtigungen es gäbe, die einem nicht mehr erlauben, an der Fläche zu stehen. Also das wäre ja eigentlich der alleinige Grund, warum ich jetzt sagen würde, das will ich nicht mehr machen. Oder kann ich nicht mehr machen, so, sagen wir es so. Und warum ich das so toll finde, das Tanzen, ja, ist halt die Kombination von verschiedenen Sachen. Einerseits der körperliche Anteil, ne, dass es ja darum geht, auch bei den Paaren, wenn man jetzt als Trainer aktiv ist, dazu die Paare zu bringen, dass sie einfach körperlich fit sind und die Voraussetzungen dafür haben, dann auf der koordinativen Schiene die Sachen darzustellen und hinzubekommen. Also sowohl die konditionellen Aspekte als auch die koordinativen Aspekte sind, finde ich, so spannend daran, dann auch da immer mehr ins Detail einzusteigen, was so im Körper abläuft, wenn man so eine halbe Rechtshänderin tanzt oder egal welche Figuren tanzt, dass man das immer genauer und feiner weiß und dann immer wiederum es schafft, das für die Paare so runterzubrechen, je nachdem, auf welchem Niveau sie gerade tanzen, dass dann genau das Richtige ankommt, was man da sagt. Ich finde, das ist ja auch noch ein interessanter Punkt, dass man, auch wenn man zum Beispiel mal ein Buch liest, ne, ein Buch, was man als 15-Jähriger gelesen hat oder einen Film, den man als 15-Jähriger geguckt hat und dann 15, 20 Jahre später nochmal guckt oder sieht oder liest, da denkt man sich, das gab es aber damals, war da irgendwie anders, obwohl es genau das Gleiche ist. Das ist, finde ich, ja, ein spannender Punkt, sich da immer weiter zu verbessern. Und ja, auch diese psychologischen Komponenten, die dabei sind, auf Wertungsrichter bezogen, wie kann man es schaffen, als Wertungsrichter selber sich möglichst nicht beeinflussen zu lassen von anderen, dass man da eine möglichst objektive Bewertung abgibt. Ja, und das dann auch noch in die Leistung möglichst der Paare integriert, dass man darauf achtet, okay, wie kann man jetzt möglichst gut die Choreo gestalten, dass sie wahrgenommen werden, wie kann man äußere Faktoren wie jetzt Styling beeinflussen, dass sie möglichst in der Wahrnehmung gut positiv wegkommen, auch wenn das natürlich nicht bewertet werden sollte.
Das gehört dazu.
Ja, das gehört dazu. Kann sich, glaube ich, keiner davon freisprechen, wenn da irgendwie wenn da ein Outfit ist, was nicht nach einem guten Paar aussieht, dann wird man auch direkt eher in dieser Richtung wahrgenommen, auch wenn das Paar dann gut tanzt. Dann bedarf es halt eher einen zweiten Blick, um das entsprechend wieder wahrzunehmen. Also das sind so ein paar psychologische Faktoren dabei, die halt auch spannend sind und so das Gesamtpaket, das Gesamtkonzept, das finde ich einfach total cool.
Ja, da hast du jetzt auf jeden Fall gut Werbung für den Tanzsport gemacht, weil das ist, das sind auf jeden Fall tolle Sachen, die auch als Trainer oder auch als Wertungsrichter den Sport eben so toll machen. Ne?
Ja, genau, und ich finde auch ein wichtiger Punkt ist, dass man als Paar weiß, vielleicht auch noch, was man gerne früher schon gewusst hätte, dass man als Paar weiß, dass die Wertungsrichter zum wirklich größten Teil ja versuchen, das Beste am Rand zu geben und entsprechend möglichst objektiv das Ganze zu bewerten. Und dass dann natürlich Schwankungen dabei sind, ne? Weil der eine guckt in dem Augenblick, der andere guckt im nächsten Augenblick. Der eine hat vielleicht das Paar vorher gesehen, was er toll fand und dann hat ein anderes Paar das gleiche Kleid an oder ein ähnliches. Also das sind ja einfach so Faktoren, die kann man gar nicht vernachlässigen. Dass man aber trotzdem als Paar weiß, dass sich das Ganze im Regelfall ja so ausmittelt. Also klar gibt es da mal Ausreißer nach oben oder unten. Und dass man als Paar sich wirklich bewusst ist, dass nicht ein einzelnes Turnierergebnis zählt. Da muss ich immer so innerlich ein bisschen schmunzeln. Da kommt dann ein Paar nach einem Turnier und sagt, wow, da haben wir jetzt gewonnen und da gab es irgendwie, da hat der uns eine 2 gegeben oder irgendwelche Wertungen gibt es dann, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann. Dann ist der eine Punkt, klar, es kann sein, dass jemand an einer anderen Stelle mal geguckt hat, wo es nicht so gut aussah. Es kann auch sein, dass man einfach andere Ansätze hat, aber dass man als Paar weiß, es kommt halt mehr auf den langfristigen Trend an, den man hat und nicht auf einzelne Teilergebnisse.
Ja. Genau. Ja, oder auch einzelne Wertungen auch, ne? Das ist ja, dafür haben wir ja das Majoritätssystem, ne? Und dafür ist ja auch gut, dass wir auch zum Beispiel bei Landesmeisterschaften 7 Wertungsrichter haben und dann bei den meisten deutschen Meisterschaften auch 9 Wertungsrichter, dass da eben die einzelne Wertung immer ein bisschen nach unten Also ja. der Prozentsatz immer ein bisschen nach unten geht. Und deswegen gibt es ja auch bei unserem Weltverband dieses absolute Wertungssystem, wo eine zu schlechte oder zu gute Wertung eben auch aus der Wertung rausfällt. Was ja auch dir das ein bisschen verhindert, dieses nach oben oder nach unten ziehen.
Ja, das ist, finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich darüber klar ist, dass es ja viele Wertungsrichter gibt, dass sich das auch im Mittel dann entsprechend wieder ausgleicht.
Genau, ganz genau.
Letzte Frage vor unserem Pampf, die willst du bestimmt auch kennen, Bucketlist. Hast du noch irgendwas, was du in deinem Leben erleben willst? Gibt es noch irgendwelche Länder, die du bereisen willst oder sagst du, alles toll?
Also generell bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Deswegen gibt es da gar nicht so viel auf einer Liste, wo ich sagen würde, also das würde ich jetzt auf jeden Fall total gerne machen oder sehen oder tun. So ein paar Städte sind auf jeden Fall noch auf meiner Liste, die ich gerne mal besuchen würde. In New York war ich schon zweimal, das finde ich aber wahnsinnig, einfach eine tolle Atmosphäre, diese Stadt. Deswegen will ich da einfach noch ein paar Mal hin. Ansonsten finde ich noch solche Städte wie Florenz, Venedig, finde ich einfach total schön.
Venedig, sehr schön, ja.
Ja, und historisch bedingt auch total spannend und interessant. Das sind auch so Sachen, die ich gerne mal sehen würde.
Also Reisen, ja, Bucketlist.
Genau,
ja. Okay. Ja, danke, dass du die Fragen so offen und ehrlich beantwortet hast.
Sehr gerne.
Und sehr viel Einblick auch gegeben hast. Das ist auch sehr schön. Ja, heute ist ja der 14. November, wenn diese Folge released wird. Das heißt, ich hoffe, ihr wart alle bei OWL Tanz, die hier zuhören. Wir nehmen natürlich ein bisschen voraus auf. Das heißt, wir waren noch nicht da, aber wir werden auf jeden Fall dorthin kommen. Und die nächsten Veranstaltungen, die anstehen, ist jetzt direkt am Samstag, 18. November in Düsseldorf, ist die Deutsche Meisterschaft, der Master 5 Standard. Das heißt, das erste Mal eine Deutsche Meisterschaft für diese neue Klasse, der Master 5, und auch der Deutschlandcup der Hauptgruppe 2, S Standard und Latein. Und natürlich dann am 9. und 10. Dezember in Mülheim das Winterdance-Festival, wo auch wieder so gut wie alle Kinder bis Hauptgruppe D bis A Standard-Lateinklassen stattfinden werden, sowie Samstag Solo, Kinder, Junioren und Jugend, Cha-Cha, Rumba, Jive. Am Sonntag die Kids and Teens Trophy, die Abschlussveranstaltung der Kids and Teens Trophy stattfindet, und natürlich auch WDSF-Turniere der Union 1 und 2 Standard-Latein und Jugend-Standard-Latein, und natürlich das Highlight Samstagabend, die Weltmeisterschaft WDSF Under 21 in den 10 Tänzen.
Und wieder ein kurzer Werbeblock für unser Ticketshop. Wenn ihr es noch bis jetzt nicht geschafft habt, euch Tickets zu sichern, macht es. Ich würde mal sagen, in 4 Wochen ab heute gibt es bestimmt nicht mehr allzu viele Tickets, hoffentlich. Deshalb auf www.wiederfee.de könnt ihr euch noch die restlichen Tickets sichern. Ich hoffe, wir sehen uns dort alle vor Ort.
Genau. Wenn ihr noch Fragen an uns habt oder an kommende Gäste oder Vorschläge an Gäste, die wir mal interviewen sollen, dann schickt uns eine E-Mail an podcast@tnw.de oder besucht unsere Website, wo ihr auch immer die neueste Folge des Podcasts hören könnt, podcast.tnw.de, da wird die neueste Folge auch immer eingepflegt. Ansonsten gibt uns eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts, überall, wo ihr das gerade hört, kann man uns bewerten. Und ansonsten sind wir durch. Vielen Dank, Oliver, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
Ja, war auf jeden Fall sehr informativ und sehr, sehr tolles Interview. Wir haben viele Sachen über dich erfahren dürfen. Und dann viel Spaß, viel Glück bei weiteren Meisterschaften für deine Paare. Viel Spaß bei deinem Job, bei deinen 2 Jobs, die du hast. Und danke dir, Nick, dass du auch wieder mit dabei warst.
Sehr gerne.
Und wir hören uns dann nächstes Mal, wenn es wieder heißt, vom Parkett ans Mikro, der TNW-Podcast. Bis dann. Tschüssi.